Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und mit Menschen aus schlimmer Vergangenheit, die im Schatten, die im Licht. So heißt der neue Roman von Sabine Scholl. Die Geschichte von 9 Frauen aus Österreich, Deutschland und Frankreich vor und während des Zweiten Weltkriegs. Wer sie sind, was sie erleben, wir lassen es uns erzählen von Sabine Scholl, die Schriftstellerin. Aus Wien ist unser Gast. Zuvor schauen wir in die Ukraine, auf die Situation der Bibliotheken und wie ihnen geholfen werden kann. Der Krieg in der Ukraine, Herr Spitz, sich militärisch zu, und angesichts des Leids und der Zerstörung traut man sich fast gar nicht, nach der Kultur zu fragen. Aber auch dort werden schon seit Wochen Fronten tapfer verteidigt. Mit Hilfe auch von Deutschland, wo ein Netzwerk Kulturschutz ins Leben gerufen wurde, das den Kulturinstitutionen in der Ukraine helfen soll. Wir sind jetzt verbunden mit Olaf Hammann. Er leitet die Osteuropa-Abteilung an der Staatsbibliothek zu Berlin und er koordiniert die Hilfswünsche für ukrainische Bibliotheken. Guten Tag, Herr Hammann.
Schönen guten Tag, Herr Scholl.
Seit fast 2 Monaten tobt jetzt der Krieg. Wie stark sind denn bislang die Bibliotheken und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen?
Die Bibliothekare sind sehr stark betroffen von dem ganzen Ereignis in der Ukraine. Der Krieg lässt sie nicht los. Sie machen sich einerseits natürlich große Sorgen um den Erhalt ihrer Sammlungen, vor allen Dingen der ukrainischsprachigen Sammlungen. Das ist der erklärte Ziel, die Ukraine auszulöschen und damit auch die Sprache. Und demzufolge sorgen sich die Kolleginnen und Kollegen in den Bibliotheken dort sehr. Mit der Verhängung des Ausnahmezustandes vor 2 Monaten mussten viele Einrichtungen schließen. Viele Kolleginnen und Kollegen mussten flüchten. Und dadurch ergeben sich natürlich auch große Umstellungen bei der normalen Arbeit oder bei überhaupt eine normale Arbeit zu gewährleisten. Die Informationsvermittlung, die sonst im Mittelpunkt steht, kann gar nicht mehr geleistet werden. Es werden andere Aufgaben gesucht, Schutz von Sammlungen hatte ich schon erwähnt, aber für die öffentlichen Bibliotheken heißt es vor allen Dingen auch die Unterstützung der Geflüchteten in den Gebieten, wo keine direkten Bombenangriffe oder Raketenangriffe zu verzeichnen sind.
Auf der Website jedes Netzwerks Kulturschutz ist eine lange Liste von benötigten Gütern aufgeführt. Was brauchen die Kolleginnen und Kollegen dort in den betroffenen Gebieten in den Bibliotheken am dringendsten?
Am dringendsten werden Materialien gebraucht, mit denen Kulturgüter verpackt werden können, um sie in sichere Räume zu bringen, damit sie geschützt sind. Aber sehr wichtig ist auch die Unterstützung durch Computertechnik, durch Internetwege, Laptops oder iPhones oder andere mobile Endgeräte, mit denen Zugang zu guter Information, zu verlässlicher Information gewährleistet werden kann, mit denen aber auch Kontakt zu Angehörigen gehalten werden kann, mit denen Bildungsabschlüsse weiter verfolgt werden können und damit überhaupt ein Leben außerhalb der Kriegssituation auch ermöglicht wird. Diese Kontakte sind ganz wichtig, die Leute untereinander halten möchten.
Ich meine, die Liste ist wirklich sehr lang. Sie reicht von Feuermeldern über Schaufeln bis hin zu kugelsicheren Westen. Sie haben jetzt schon andere Güter genannt, Herr Hammann. Wer organisiert das oder wer besorgt diese Dinge und wie lässt sich das dann organisieren?
Für die Beschaffung dieser Dinge steht auch das Netzwerk Kulturgutschutz Ukraine zur Verfügung. Wir sind dabei in eine Kooperation eingegangen zwischen der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt und in Leipzig und der Staatsbibliothek zu Berlin und der Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes. Wir versuchen vor allen Dingen für die Bibliotheken dieses Netzwerk aufzubauen, während die Staatsbibliothek in Berlin sich darum kümmert, die Hilfswünsche ukrainischer Kolleginnen und Kollegen aufzunehmen und in den deutschen Einrichtungen bekannt zu machen, versucht die Deutsche Nationalbibliothek, die Hilfsangebote deutscher Bibliotheken zu koordinieren und zusammenzuführen. Neben den Bibliotheken sind in diesem Netzwerk aber auch die Archive, vertreten durch das Bundesarchiv, beteiligt. Auch ICOM Deutschland für die Museen unterstützt das Netzwerk und versucht in Berlin auch einen Logistikhub aufzubauen, der dann die Materialspenden zentral sammelt und in die Ukraine transportiert.
Konkrete persönliche Hilfe leisten Sie auch durch Stipendien. Das heißt, Sie können Menschen direkt aus den Kriegsgebieten, Kolleginnen und Kollegen aus den Bibliotheken nach Deutschland bringen und so in Schutz bringen?
Ja, also für die Kolleginnen sind sicherlich in erster Linie Kolleginnen, die fliehen können, die männlichen Kollegen können das Land ja nicht verlassen, weil sie die militärische Verteidigung unterstützen und organisieren sollen. Aber die Kolleginnen, die zu uns nach Deutschland fliehen können, haben zusätzliche Angebote für Stipendien bewilligt bekommen. Wir haben in der Nationalbibliothek zum Beispiel in Frankfurt vier Stipendien für Kolleginnen, die auch alle schon vergeben sind. Innerhalb der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, bei der ja die Staatsbibliothek zu Berlin auch beteiligt ist, sind 20 zusätzliche Stipendien für Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler und wissenschaftliche Bibliothekarinnen bewilligt worden. Und hier erwarten wir die Eingänge von Projektvorschlägen, um entsprechend auch die Stipendien für 3 oder mit einer Verlängerungsmöglichkeit auf 6 Monate dann auch zu gewähren. Das ist eine wirkliche Unterstützung für die Kolleginnen und Kollegen, die das Land verlassen müssen.
Wer uns jetzt zuhört, Hermann, und sich fragt, kann ich auch helfen, etwas beitragen? Es wird ja reichlich gespendet, aber gibt es auch einen direkten Kanal zu Ihnen für die Kultur?
Wir haben einen Aufruf des ukrainischen Bibliotheksverbandes erhalten, weil viele Kolleginnen auch in soziale Not geraten sind, die das Land nicht verlassen konnten aus verschiedenen Gründen, aber wo die Lohnfortzahlung eingestellt worden ist. Und da gibt es eine Möglichkeit, wo Spenden eingezahlt werden können und ukrainische Kolleginnen können dann auf Antrag beim ukrainischen Bibliotheksverband eine finanzielle Unterstützung für den Lebensunterhalt auch beantragen. Und diese Maßnahme ist durchaus eine sehr erfolgreiche. Von der Betreuerin des Projektes in der Ukraine habe ich in der vergangenen Woche gehört, dass innerhalb von 14 Tagen 120.000 Hryvnia etwa zur Verfügung gestellt worden sind, mit denen immerhin 120 Anträge auf Unterstützung befürwortet werden konnten.
Olaf Hammann von der Staatsbibliothek zu Berlin über die Lage und Nöte der ukrainischen Bibliotheken und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vielen Dank Ihnen für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur, Hammann.
Vielen Dank Ihnen. Wiederhören.
Deutschlandfunk Kultur, wo wir uns jetzt auf die Schriftstellerin Sabine Scholl freuen. Sie ist eine, ja, wahrhaft kosmopolitische Frau, kann man sagen. Geboren in Österreich, hat sie in Portugal, in den USA, in Japan gelebt, dann in Berlin. Eine stattliche Zahl an Büchern, Romanen, Erzählungen, Essays sind in den letzten 30 Jahren entstanden. Und jetzt gibt es einen neuen großen Roman, groß auch, weil umfangreich, nämlich gleich von 9 Hauptpersonen wird da erzählt. 9 Frauen mit ihrer Geschichte vor und während des Zweiten Weltkriegs und danach. Und der Titel des Romans, der sagt schon etwas über ihre Rolle. Die im Schatten, die im Licht. Sabine Scholl ist uns jetzt aus Wien zugeschaltet, wo sie wieder lebt. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Die allererste Frau, die wir kennenlernen, das ist die Gretel. Sie ist in den 1930er Jahren geboren, lebt in den 1930er Jahren, eine junge Schneiderin, lebt in Grieskirchen. Und hier beginnt alles. Und in eben diesem Ort in Oberösterreich sind auch Sie geboren, Frau Scholl. Was war das für ein Gedanke, hier anzufangen, wo Sie zu Hause waren?
Also erstmal wollte ich nicht von den Hauptschaltstellen berichten, weil es dazu schon genügend Material, glaube ich, gibt, auch in der Literatur und in der Dokumentation, sondern eben von den Rändern her den Krieg erzählen. Und dann natürlich gelingt es am besten, Geschichte, also Vergangenheit und Gegenwart zu verbinden anhand von Orten, die man selbst gut kennt, weil man dann anhand von Straßen oder auch Straßennamen oder gewissen Gebäuden sich ganz intensiv verbinden kann damit.
Wir kommen auf Gretel und ihren Lebensweg noch zurück. Sie jedenfalls steht für die soziale Klasse der einfachen Leute. Zu ihr gesellen sich noch Traudi, die Dienstmagd mit unehelichem Kind, die Zugefrau Rosi. Es geht aber auch steil nach oben in der gesellschaftlichen Klasse, etwa zu Vera, einer Schlossherrin, oder vor allem zu Huberta, einer Prinzessin gar, die den neuen, allseits umjubelten großen Mann, den Führer Adolf Hitler, kennenlernt. Wer ist Huberta?
Also alle Figuren basieren auf historischen, tatsächlich existiert habenden Menschen, also Frauen, die mir das Gerüst boten. Und ich habe dann literarisch ausgeführt und hinzufantasiert und dramaturgisch bearbeitet. Und die ist tatsächlich zurückzuführen auf eine Prinzessin Stefanie, die tatsächlich Hitler kennengelernt hat und eigentlich auch sehr profitiert hat von dem neuen Regime und unter anderem als Gesellschafterin im Schloss Leopoldskron, das zuerst dem Theaterregisseur Max Reinhardt gehörte, sollte sie die mondäne nationalsozialistisch gesonnene Gesellschaft unterhalten und Kontakte knüpfen.
Ebenso mondän ist eine weitere Heldin, Francine, eine französische Schauspielerin, absolutes Luxusgeschöpf. Man hält sie zunächst für eine fiktive Figur, bis man im Fortgang merkt, dass sie nach einer tatsächlichen Größe modelliert ist. Sie macht Karriere, dreht auf dem Höhepunkt einen ja heute legendären Film Kinder des Olymps und Flux hat man es gegoogelt. Das ist Aletti, die Hauptdarstellerin. Warum ist sie in Ihrem Tableau, Frau Scholl? Was hat Sie an dieser Frau gereizt?
Ich erzähle ja auch die Geschichte einer Jüdin, die in Paris verheiratet ist und da zwei Kinder hat und auf der Flucht ist vor den Besatzern, als die Deutschen dann einmarschieren in Frankreich. Und da habe ich sozusagen die Gegenbewegung von Francine, die sich einem deutschen, österreichischen Offizier annähert, eine heiße Affäre hat mit ihm und diese Unterschiede zwischen dieser privilegierten Position, wo man sozusagen sogar noch Vergnügen daran haben kann, was geschichtlich passiert, und dieser anderen Frau, deren Körperlichkeit und deren ganze Existenz plötzlich bedroht ist, war mir wichtig zu zeigen. Also überhaupt diese Kontrastierungen und Parallelführungen von total verschiedenen Möglichkeiten, die sich aus dieser eigentlich bedrohlichen Situation des Krieges ergaben.
Zwei Frauen im Licht haben wir jetzt vor Augen. Sie haben uns jetzt schon eine aus dem Schatten, den Verfolgten, vorgeführt. Eben, da ist das jüdische Mädchen Lotte, das es mit ihrer Familie wenigstens nach Shanghai zu fliehen schafft. Ihrer Tante Kitty gelingt das nicht. Sie wird nach Auschwitz deportiert und erzählt davon in einem gespenstischen Verhörprotokoll. Auch das erscheint sehr authentisch. Ne? Das ist reine Quelle, oder?
Ja, das ist eine reine Quelle. Und zwar gleich nach dem Ende des Weltkriegs gab es Interviews von amerikanischer Seite, weil sie die Internierten, in KZs Internierten befragen mussten, um überhaupt Informationen zu erhalten, wie das alles abgelaufen war, wie sie von einem Ort zum anderen gekommen waren, wie die Unterkünfte waren, was sie zu essen bekamen. Die brauchten Unterlagen, um eben dann die Mörder anklagen zu können. Und das ist 1946 geführt worden, das Interview, und ist tatsächlich auch sogar im Original digitalisiert und im Internet abzuhören, wenn jemand das möchte.
Alle Frauen bekommen ihre eigenen fortlaufenden Kapitel und jeder Lebenslauf erscheint minutiös recherchiert, hoch angereichert mit historischem Stoff. Im letzten Herbst haben Sie, Frau Scholl, ein Buch veröffentlicht, das hieß Lebendiges Erinnern. Und da untersuchen Sie an literarischen Texten von Kolleginnen, wie Geschichte in Literatur verwandelt wird. Ich habe mich gefragt, was haben Sie hier eigentlich gelernt für Ihren eigenen Roman, um es jetzt selber zu machen, diese Verwandlung von Geschichte, die man ja nicht selbst erlebt hat, in Literatur?
Also natürlich ist das Interesse an den anderen Autorinnen und Autoren entstanden, weil ich natürlich nach Formen gesucht habe, aber es ist eigentlich mehr oder weniger parallel gelaufen, weil ich festgestellt habe, dass es wirklich sehr viele Zugänge gibt und sehr viele Möglichkeiten gibt, historisches Material literarisch zu bearbeiten. Und ich habe in diesem einen Essayband eben auch sehr viele zeitgenössische Autoren interviewt und auch ihre Werke analysiert. Und es ist nicht so, dass ich jetzt sozusagen die als Vorlage genützt hätte, sondern eigentlich ist meine These, die daraus entstanden ist, dass das Material eigentlich immer sehr, sehr viel vorgibt, welche Form dann letztlich man wählt.
9 Frauen, 9 Biografien. Ich bin anfangs beim Lesen bisschen durcheinander gekommen, habe mir dann aufgeschrieben, wer sie alle sind, die Gretel, die Traudi, die Rosi, die Vera, die Huberta, man lernt es natürlich dann schnell. Wie war das beim Schreiben, Frau Scholl? Ich stelle mir einen Wandplan in Ihrem Arbeitszimmer vor, so mit 9 Lebensläufen. Wie haben Sie gearbeitet?
Ja, also ich arbeite eigentlich bei umfangreichem Recherchematerial schon sehr lange mit Karteikarten. Anders kann man das nicht bewältigen. Das heißt, es ist eine Methode, die aus der Wissenschaft kommt, die ich dort auch gelernt habe und sehr brauchbar fand, und habe dann irgendwann, je mehr das Material wurde, darauf zurückgegriffen. Und natürlich war es schwierig, am Anfang das ineinander zu schließen. Und ich musste dann schon natürlich auch übergreifende Merkmale einführen, zum Beispiel die Holzschuhe, die fast überall vorkommen, Fahrräder kommen fast überall vor oder eben auch bestimmte Kleidungsstücke, die sozusagen signifikant für die Zeit sind und auch Radio, also Lieder aus dem Radio immer genau.
Genau, viele Kapitel werden mit Schlagern eingeleitet, Hans genau. Albers, Zara Leander, haben Sie die sich alle nochmal angehört
genau,
wahrscheinlich.
Rühmann
ne?
und so weiter, ja.
Was Ihnen jedenfalls, wie ich finde, großartig gelingt, Frau Scholl, man entwickelt zu jeder Frau ein Verhältnis sozusagen. Ich habe das gemerkt, dass ich immer emotionaler beim Lesen wurde. Zum Beispiel die Traudi, die Magd mit dem unehelichen Kind. Also was wird der Ärmsten übelst mitgespielt? Aber auch die Schlossherrin Vera, die sich, als der Krieg beginnt, sich erstmal nur sorgt, ob sie das richtige Futter für ihre Rassehunde bekommt. Später schließt man sie als tapfere Frau eines Widerstandskämpfers dann doch ins Herz. Bei der Gretel aus Christkirchen, von der wir es am Anfang hatten, da allerdings, der Schneiderin, da gefriert es einem das Blut. Denn sie lässt sich zur KZ-Aufseherin ausbilden und übt dieses Amt dann gewissenhaft grausam aus. Und nach dem Krieg hat sie keinen Funken von schlechtem Gewissen. Wie alle am Ende, die mitgemacht haben und durchgekommen sind, niemand will es gewesen sein, gerade auch die Kleinen nicht. Dieses Fazit war Ihnen, glaube ich, sehr wichtig, ne?
Ja, also ich habe ja auch, es gibt ja mittlerweile seit ein paar Jahren doch auch Forschungen zu eben Frauen, die in KZs gearbeitet haben und die Möglichkeiten, die sie vielleicht gehabt haben, die Vorteile, die sie gehabt haben und wie das dann ausgegangen ist, also nach dem Krieg, ist ja fast keine von denen, nur ganz, ganz wenige, sind dann tatsächlich wirklich strafrechtlich belangt worden. Die meisten sind frei ausgegangen. Und bei ihr war es tatsächlich so und auch das geht auf eine reale historische Figur zurück, die ich von einem Lokalhistoriker ausgeforscht gefunden habe. Und das ist, war sehr schwierig darzustellen, das muss ich schon sagen. Da habe ich lange gebraucht, um das halbwegs, auch jetzt nicht nur total aburteilend und eben das klischeehaft Böse darstellen, sondern man musste ja irgendwie dieser Motivation nachfolgen. Warum ist es überhaupt möglich, dass ein Mensch so etwas tun kann?
Das ist das, was mir so das Blut gefrieren ließ, dass man es nachvollziehen kann, ja, dass man die Gretel irgendwie versteht, dass sie das macht und dass sie das dann auch so macht und hinterher trotzdem sagt, es war richtig. Genau. Und das ist so bitter zu lesen. Ich meine, die Huberta, die Luxusbiene, die schafft es natürlich oben zu bleiben. Da denkt man immer, dieses Missstück, die hätte es doch jetzt erwischen können. Genau. Aber da sind sie fair. Wir kleinen Leute können nicht einfach fort, wenn uns was nicht passt. Das sagt die Rosi. Auch am Schluss, das ist, glaube ich, auch so ein Satz, ne,
Also das ist das, was mich ja auch sehr überrascht hat. Ich wusste ja natürlich nicht anfangs sozusagen, was ist die Summe all dessen, was kann man auch noch daraus lernen, dass tatsächlich diejenigen, die gesellschaftlich weiter oben standen, eigentlich immer noch viel besser aus diesem ganzen Krieg herausgegangen sind, egal wozu sie gestanden hatten. Und die Kleinen eigentlich weiterhin die Unterdrückten und auch eben nicht Gewürdigten blieben, wie zum Beispiel eben diese weiblichen Widerstandskämpferinnen, die Hilfsarbeiter, Hilfsleistungen und die Botengänge verrichteten und dann letztlich sozusagen in der Geschichtsschreibung gegenüber der heldenhaften, kämpferischen Widerstandsfigur des Mannes mehr oder weniger verschwanden.
Danke Ihnen, Sabine Scholl, für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Danke.
Alles Gute Ihnen und diesen famosen Roman, Die im Schatten, die im Licht, jetzt bei Weißbuchs erschienen mit 352 Seiten für 24 Euro. Alexander Osang gehört zu den prominentesten deutschen Journalisten. Seit über 20 Jahren berichtet er als Reporter für den Spiegel, lange auch aus New York. Bedeutende Preise hat er bekommen für seine Reportagen und auch mehrere gefeierte Romane gibt es von Alexander Osang. Gestern nun hatte sein jüngstes Buch Premiere in Berlin, Das letzte Einhorn, eine Sammlung von Porträts. Und unsere Kollegin Stefanie von Oppen war am Abend dabei.
Schwarze Bühne, Tisch, Stuhl, Wasserglas. Der Zuschauerraum fast voll besetzt. Und kaum, dass Alexander Osang die Bühne betreten und seine ersten Sätze ein bisschen stolpernd vorgetragen hat, hat er die Lacher auf seiner Seite. Spiegelreportagen aus 10 Jahren zwischen 2010 und 2020 sind in Das letzte Einhorn versammelt. Es sind Porträts von Angela Merkel, Heiko Maas, Frauke Petri, Michael Ballack, aber auch von einem Friseur, den es vom japanischen Fukushima nach Berlin-Marzahn verschlagen hat, von Gabriel Bach, der Adolf Eichmann vor Gericht brachte, oder von einem Paar, dessen Weltreise im Berliner Club Berghain endete. Was haben diese Texte gemeinsam, werde ich Ihnen nach der Lesung fragen.
All diesen Texten wohnt irgendwie so was inne von, das ist eine Zeit, die zu Ende ging. Und das ist jetzt natürlich aus heutiger Sicht extrem interessant, aber das ist jetzt, dadurch, dass jetzt dieser Krieg angefangen hat, gucken wir auf diese letzten 10 Jahre nochmal völlig anders. Und man liest diese Texte nochmal anders. Und das rechtfertigt meiner Meinung nach im Rückblick extrem auch diese Auswahl, die wir da getroffen haben.
Das Krieg ist, wenn sein Buch Premiere hat, das habe ihn geschockt. Darum liest er an diesem Abend zunächst eine Kolumne aus dem Spiegel, die erst kürzlich erschienen ist. Es geht um eine Begegnung mit dem ehemaligen Außenminister Heiko Maas beim Bäcker. Dabei fragt er sich, ob Maas nicht froh sei, sein Amt jetzt los zu sein. Und er stellt sich den Ex-Minister in einer Dreiecksbadehose vor.
Es ist erstaunlich, dass dieses Wort Dreiecksbadehose überhaupt beim Spiegel durchgegangen ist. Ich glaube, das war ein Ostphänomen, die Dreiecksbadehose.
Alexander Osang ist in der DDR aufgewachsen. Er hat in Leipzig studiert und bei der Berliner Zeitung gearbeitet, als es noch eine SED-Zeitung war. Später, als Reporter beim Spiegel, war er über viele Jahre unter anderem Angela Merkel auf den Fersen. Die Auflösung heißt einer der Texte in dem Reportageband.
Vor 4 Jahren im letzten Wahlkampf probierte ich noch einmal ein Porträt. Angela Merkel war auf ihrer Tour durch verschiedene Ostseebäder. Sie flog mit dem Helikopter. Ich versuchte mit einem Mietwagen hinterherzukommen. Hier spielten Hase und Igel. Ich war der Hase. Oft war sie gerade wieder weg, wenn ich ankam. Vor 3 Jahren, bei einem Besuch in Israel, richtete sie noch einmal das Wort an mich. Sie fragte, was machen Sie denn hier?
Wenn Alexander Osang schreibt, dann recherchiert er mit maximalem Aufwand. Monatelang, manchmal jahrelang.
Ich bin natürlich in der beneidenswerten Lage, glaube ich, für meine Porträts die Leute über einen langen Zeitraum beobachten zu können und sie in verschiedenen Situationen zu beobachten. Und das ist natürlich so, dass ich mich Menschen zuwende, die mich irgendwie verwundern, die mich aus irgendeinem Grund erfreuen, aber die scheinbar diese Komplexität irgendwie schon in der äußeren Beobachtung mitbringen.
Angela Merkels ehemaligen Parteikollegen Jürgen Todenhöfer begleitete er zum Beispiel immer wieder in den Nahen Osten. Todenhöfer, der früher als CDU-Scharfmacher galt und in seiner heutigen Mission als eine Art Friedensbotschafter mit großer Skepsis gesehen wird, hat er dabei auch von einer ganz anderen Seite kennengelernt.
Jürgen Todenhöfer kauft ein englisches Opernglas und schenkt es seinem Sohn. Das ist auch so eine Todenhöfer-Geste. Er hat Geburtstag und macht Geschenke. Seine jüngere Tochter hat er gerade seine Münchner Wohnung vermacht. Er ist geschieden. Wenn er wieder in Deutschland ist, wird er in eine kleinere Wohnung ziehen, die ihm seine Töchter eingerichtet haben. Seine Bedingung war, dort darf nur das Nötigste stehen, Bett, Tisch, Stuhl.
Oft genug, sagt Osang, seien ihm die langen Reportagen, die dann auf 7, 8 Seiten im Spiegel erscheinen, immer noch viel zu kurz. Das werde den Menschen nicht gerecht. Der letzte Text in seinem Buch stand nie im Spiegel. Es ist ein Porträt über Thomas Leinkauf, mit dem er sehr eng bei der Berliner Zeitung zusammengearbeitet hatte und der sich eines Tages als ehemaliger inoffizieller Mitarbeiter der Stasi erwies.
Wir sitzen in seiner kleinen Küche, die ein Fenster zu einem stillen Hinterhof geht. Ich wickle ein übrig gebliebenes Schokoladen-Osterei aus, man hört das Papier knistern. Wir haben in den letzten 20 Jahren oft einfach nur so zusammengesessen und geredet. Oft war er mir so nah wie meine Familie. Ich kenne nur wenige Menschen, denen ich so wenig erklären muss. Wir hatten oft das letzte Wort, aber in diesem Moment hier in der kleinen Berliner Küche spüre ich, wie wir die Kontrolle verlieren.
Warum hat er nie über seine EM-Aktivitäten gesprochen? Warum hatte er sich überhaupt anwerben lassen, fragt sich Osang. Für ihn liegt die Erklärung, wie so vieles, was Menschen ausmacht, in der Vergangenheit.
Es gibt natürlich ein Bedürfnis, uns alle in den Sack zu stecken, auch als Ostdeutsche. Und hier ist es, war das so interessant, wir sind Freunde, wir sind aber sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben unterschiedlichste Biografien. Ich bin also in so einem katholischen Elternhaus groß geworden. Ich war Ministrant in Ostberlin, also totale Diaspora. Ich hatte viel früher diese moralische Dilemma hier sozusagen und dieses Bewusstsein, hier das zu sagen irgendwie. Und Thomas war in dem kompletten gegenteiligen Elternhaus. Sein Vater war einer der Chefredakteure beim Neuen Deutschland. Er war dann später in Nordkorea in der Schule und so. Er war komplett anders groß geworden.
Die öffentliche Diskussion wird im Wesentlichen über Leuten bestimmt, die nie in der DDR gelebt haben. Man kann das beklagen, aber vielleicht ist es auch der einzige Weg, sie überhaupt zu führen.
Und mit dieser Erkenntnis kann sein Text über den Freund auch versöhnlich enden.
Hier an dem kleinen Küchentisch können wir uns unsere Geschichten erzählen und unsere Fragen stellen. Wir können Freunde bleiben.
Alexander Ausang. Gestern wurde in Berlin sein neues Buch erstmals vorgestellt. Das letzte Einhorn im Christoph-Links-Verlag ist es erschienen mit 343 Seiten für 22 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da hören wir nun von einer tragischen deutschen Geschichte in Bolivien, die die Kulturwissenschaftlerin Karin Harasser jetzt in diesem Buch erzählt. Soraso, Monika und Hans Ertel. Sie, eine junge Frau, die Monika Ertel, die 1973 als Guerillakämpferin ums Leben kommt. Er, der Vater und früher prominent als Kameramann von Leni Riefenstahl, der in den 1950er Jahren nach Bolivien ausgewandert war. Nun also ihre Geschichte als Buch. Für uns hat es Katharina Teutsch gelesen, ist im Studio. Hallo.
Guten Morgen.
Soraso, das ist der Obertitel dieser deutschen Geschichte. Was bedeutet der?
Also Sie sprechen das so schön aus, Soraso. Ja, so heißt ein Wind, der aus dem Süden des lateinamerikanischen Kontinents aus Patagonien herweht. Und der, das ist das Besondere an ihm, dafür sorgt, dass die Temperatur im bolivianischen Dschungel innerhalb ganz kurzer Zeit auf mehr als 20 Grad fallen kann. Also ein ganz besonders tückischer Wind. Und der Hans Ertel, der hat, ich glaube, Ende der 50er Jahre seinen letzten Film über diesen Wind und die indigene Bevölkerung, die mit den Konsequenzen dieses Windes leben muss, gedreht. Das Drehmaterial ist dann ins Wasser gefallen bei so einer Flussüberquerung. Also ist alles verloren gegangen. Und ab dem Tag, so steht es jedenfalls in dem Buch von Karin Harasser, hat er dann wohl nie wieder eine Kamera angefasst, hat sich auf seine selbst gebaute, selbst errichtete Rinderfarm in der bolivianischen Tiefebene La Dolorida, die Schmerzende, zurückgezogen und hat dort so ein das Leben eines virilen Eremiten mit riesigem Tolstoi-Bart geführt und hat sich dann dort auch begraben lassen.
War er denn so als ehemaliger Prominenter im NS-Reich, aber auch der Frontfotograf von Erwin Rommel, dem Feldmarschall, so der Prototyp dieses ja doch braun gefärbten Altnazis, der es dann nach Südamerika schafft und dort ein frohes Leben führt?
Ja, also er war jetzt kein gesuchter Kriegsverbrecher wie Mengele, der ja in Argentinien untergetaucht war, oder Eichmann oder eben Ertels Nachbar auf dieser Rinderfarm La Dolorida, Klaus Barbie, der ja als der Schlächter von Lyon in die Geschichte eingegangen ist. Aber er war ein Prototyp, weil man ihn als typischen Opportunisten sieht. Ertel wollte ganz zweifellos anschließen an die NS, an das Glamour-Leben der NS-Film-Schickeria, wo er ja teilweise eben sehr prominent vertreten war mit Sets, mit Leni Riefenstahl, Sie haben es eingangs gesagt. Und hinzu kam, Ertel fühlte sich von der Bundesrepublik eindeutig schlecht und zu Unrecht schlecht behandelt. Er hatte ja zeitweilig dann auch Berufsverbot und er fand natürlich wie viele damals den Männlichkeitskult der Nazis gut. Und Ertel war stolz auf seine gute Bekanntschaft mit dem bolivianischen Diktator und Hitler-Fan Hugo Banzer. Und der schon erwähnte Klaus Barbie, der war ja auch Ertels unmittelbarer Nachbar. Dem hat Ertel zu einer Inkognito-Existenz oder zu einem Neustart in einem Sägewerk in der Gegend verholfen. Und für seine Töchter war Klaus Barbie dann einfach Onkel Klaus. Und da hatte er eben keine Berührungsängste.
Diese Geschichte erzählt Karin Harasser natürlich, aber was ist das jetzt für ein Buch geworden, Katharina Teutsch? Eine Vater-Tochter-Geschichte, man könnte ja aus der Konstellation schließen, ja, rebellische Tochter gegen so den konservativen, braun eingefärbten Vater, Konflikte programmiert.
Ja, es gibt nicht allzu viele Informationen über Monika Ertl. Sie soll 1971 in Hamburg den bolivianischen Botschafter und ehemaligen Geheimdienstchef erschossen haben. Das wurde nie ganz bewiesen. Und zwar mit der Waffe interessanterweise des italienischen Verlegers Feltrinelli, der damals im Untergrund aktiv war. Also dieses Buch ist auch voller Prominenz, kann man sagen. Und dann weiß man, Monika wurde 2 Jahre später in La Paz dann vom Diktator Banzer bzw. von seinen Geheimdienstlern erschossen. Und zu ihrem Vater hatte sie eigentlich eine sehr enge, innige Beziehung. Sie war Assistentin in diversen Filmen, die er gedreht hat, und wurde von ihm auch groß inszeniert als so eine Art weibliches Alter Ego mit Tropenhelm bei seinen Dreharbeiten. In Kontakt allerdings mit der linken Szene ist sie eher gekommen, das arbeitet Karin Harasser in ihrem Buch heraus, als Minenbaronin. Ja, sie war die Gattin eines Ingenieurs, der, glaube ich, Minenmanager in der bolivianischen Hochebene war. Und da ist sie dann mit den Gewerkschaften, mit der Arbeiterbewegung in Verbindung gekommen, hat dann aber auch Kontakte zur linken Intelligenzia in Europa gehabt. Und all das führt dann wieder zurück zu Che Guevara in den Dschungel.
Wie erzählt Karin Harasser das alles?
Ja, Karin Harasser erzählt das Ganze sehr anekdotisch, collagenhaft. Also das Buch verfolgt kein stringentes Narrativ oder sowas. Es gibt auch keine steile These, auf die das Ganze zuläuft. Das mag den einen oder anderen enttäuschen oder hat vielleicht auch meine eigene Leseerwartung im ersten Moment nicht enttäuscht, aber doch irgendwie irritiert. Sie arrangiert das Buch sozusagen total filmisch nach dem Vorbild des Protagonisten Hans Ertl. Es gibt auch Nahaufnahmen, es gibt Close-ups, es gibt Nachbilder und so weiter. Und es gibt einfach viele, viele kleine Kapitel, in denen Karin Harasser sehr, sehr viel über dieses Duo Tochter, Vater, Ertl hinaus erzählt. Man erfährt eine ganze Menge zum Beispiel über die bolivianische Politik, dass zwischen 1933 und 1945 Bolivien zum Beispiel 7 verschiedene Präsidenten hatte, die alle auf die eine oder andere Art mit Hitler sympathisierten.
Dankeschön, Katharina Teutsch über Suraso, Monika und Hans Ertl, eine deutsche Geschichte in Bolivien, geschrieben von Karin Harasser, jetzt bei Matthes und Seitz erschienen. 270 Seiten, kosten 26 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Die Theaterbühne wurde ihm irgendwann zu klein. Und deswegen hat der Regisseur Christoph Nussbaum-Eder eines seiner Stücke zu einem Familienroman weiterentwickelt. Die Unverhofften erzählt eine 120 Jahre lange Geschichte, ausgehend von einer Notlüge, die sich über Jahrzehnte weiterspinnt und dadurch immer neues Unheil verursacht. Heute liest Christoph Nussbaum-Eder in Regensburg.
Der Krieg schien weiter weg zu sein als der Mond und lauerte doch in der Nachbarschaft. Nachts schlief Erna für ein paar Stunden, am Tag pirschte sie sich durchs Buschwerk, huschte über Wiesen und schlich an Moorrändern entlang. Lauf durch den Wald, hatte ihr die Mutter mit auf den Weg gegeben. Sterben kann ich allein.
Christoph Nussbaum-Eder liest heute Abend um 19 Uhr in der Buchhandlung Bücherwurm in Regensburg aus seinem Roman Die Unverhofften.
Ich gehe in die Schule und ich weiß nicht, welche Fächer wir heute haben, weil ich kein Deutsch verstehe. Ich gehe in die Schule und nehme alle Hefte mit, weil ich denke, wir könnten jedes Fach haben und stelle fest, dass wir Schwimmunterricht haben, aber ich habe das Wort Schwimmen nicht verstanden.
Lena Gorelik kommt als 11-Jährige mit ihren Eltern aus Russland nach Deutschland. In ihrem Buch Wer wir sind, aus dem sie heute in München liest, erzählt sie, wie es ist, in dieser Gesellschaft am Rand zu stehen.
Eine Weile war ich innerlich, glaube ich, wütend. Nicht auf meine Eltern, aber auf das Leben, das so war.
Die Fremde, die ausgelacht wird und der die eigenen Eltern peinlich sind, entwickelt eine Identität zwischen allen Positionen.
Und beim Schreiben habe ich verstanden, dass meine Eltern mir die Stärke beigebracht haben, das zu schaffen und den Glauben, dass ich es schaffen würde.
Lena Gorelik, Wer wir sind. Die Lesung heute Abend um 19.30 Uhr im Bellevue di Monaco in München. Esther Bejarano war eine unermüdliche Mahnerin gegen den Antisemitismus. Sie schrieb Bücher und Zeitungsartikel, ging in Schulen und redete mit Generationen von Jugendlichen. Berühmt machte sie ihr Buch Das Mädchenorchester von Auschwitz, in dem sie erzählt, was sie im Lager erlebte.
Dann hat die SS sich einfallen lassen, dass die Musikantinnen am Tor stehen müssen und spielen müssen, wenn neue Transporte ankamen.
Letzten Sommer verstarb Esther Bejarano im Alter von 96 Jahren. Die ARD zeigt ein Porträt dieser außergewöhnlichen Frau.
Die haben gehört, dass wir gespielt haben. Die haben uns zugewunken. Ja? Die haben gedacht, wo Musik spielt, kann es doch nicht so schlimm sein. Das war die Taktik der Nazis.
Esther Bejarano, wo Musik spielt, kann es nicht so schlimm sein. Der Film ist in der Reihe Zeugen der Zeit in der ARD-Mediathek zu finden.
Das waren die Literaturtipps von Mechthild Landvermann.